Du hast letztes Jahr das Buch Die letzten Männer des Westens veröffentlicht, für welches du undercover in verschiedene Szenen eingeschlichen bist. In Szenen, die irgendwie von Hass gegen Feminismus geprägt sind, beispielsweise in die Alt-Right-Bewegung in den USA. Nach einer kurzen Einleitung beginnt dein Buch mit dem Kapitel Ein Jahr unter gekränkten Männern und da folgen gleich drei Zitate von drei verschiedenen rechtsterroristischen Mördern. Warum steigst du mit Zitaten von Rechtsterroristen ein, wie zum Beispiel von Anders B., der ja 77 Menschen umgebracht hat?
Genau, also was ich de facto gemacht habe, ist das, was ich seit 13 Jahren mache. Ich schleiche mich bei Extremisten ein, besonders bei Leuten vom rechten Rand. Und Antifeminismus und eine Verachtung für queere Menschen und auch ein Frauenhass, das sind keine Zufälligkeiten, die ab und zu mal in rechtsextremen oder faschistischen Kreisen vorkommen, sondern das ist total zentral für diese Art zu denken. Diese drei Zitate, die ich da voranstelle, sind halt fast schon willkürlich gewählt. Ich zitiere dort den Mörder von Christchurch, ich zitiere da den Mörder von Halle. Beide waren 2019. Ich zitiere dort Breivik. Ich habe die gewählt, weil es sehr aktuell war. Ich habe es gewählt, weil das am Anfang stand von meiner Recherche. Ich habe die gewählt, weil sie einen extrem hohen Bodycount haben, extrem viele Opfer hatten. De facto hätte ich jeden gottverdammten rechtsextremen Terroristen Mörder der letzten 15 Jahre nennen können. Diese Logik dahinter, die Vorstellung, der Westen verweichlicht. Es gibt einen Krieg gegen den Mann, gegen die Familie, gegen klassische Geschlechterrollen. Wir sollen alle ausgemerzt werden, indem wir geschwächt werden von einem politisch korrekten Diktat und wahre Männer können keine Männer mehr werden. Der Westen wird immer schwächer. Der Mann des Westens verschwindet und wir werden dann überrannt von irgendwelchen Alphas aus dem globalen Süden. Das ist ein Verschwörungsmythos und eine Vorstellung, die zentral ist und die in den letzten 10 Jahren explodiert in der gesamten extremen Rechten. Also am Anfang von dem Buch erzähle ich das erste Mal, wie ich damals mit Anfang 20 unglaublich naiv in diese Welt reingestolpert bin und wo ich zum ersten Mal auch diese Argumentation hörte. Und jetzt hörte ich sie nicht nur von so gut wie jedem gottverdammten Naziterroristen, sondern plötzlich las ich das halt auch in der großen bürgerlichen deutschen Tagespresse. Plötzlich hörte man das in den Parlamenten, man hörte das aus den Mündern von Politikern und Politikerinnen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Österreich, sondern quasi auf dem halben Globus. Und das war der Moment, dass ich mich halt aufgemacht habe, um zu verstehen, weshalb dieser politische Männlichkeitswahn, dieser Hass gegen queere Menschen, dieser Antifeminismus so zentral ist und so ein wichtiges Instrument ist in der Propaganda und in der Denke von der extremen Rechten.
Du bist ja dann undercover gegangen in ganz verschiedenen frauenfeindlichen, queerfeindlichen Gruppen. Was du da konkret erlebt hast, darauf möchte ich später noch zu sprechen kommen. Zuerst möchte ich aber noch eine andere Frage klären. Ich denke, viele solche Gruppierungen sind Außenstehenden gegenüber doch eher misstrauisch. Wie kommt man überhaupt in solche Kreise rein?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, ja. Auch die rechte Szene besteht aus vielen Sphären und Subsphären. Und wenn ich mich jetzt in irgendwelchen neurechten Hete-Petete-Kreisen einschmuggeln möchte oder bei einer Oldschool-Nazi-Kameradschaft, ob ich in der Alt-Right oder bei transnational agierenden Klerikalfaschisten mit sehr viel Geld eintauchen will, sind das natürlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und wie das funktioniert, das kann dann sehr unterschiedlich auch aussehen. Es hat was damit zu tun, in erster Linie, um auch mal eine gute Antwort, eine prägnante Antwort zu geben, es hat was damit zu tun, ob man die Sprache sprechen kann. Und in meinem Fall, ich versuche halt sehr, sehr offen da reinzugehen. Wenn ich in eine Szene reingehe und ich habe da eine klare Vorstellung davon, wen ich dort treffe. Ja, ich gehe zu den bösen Nazis, also spiele ich jetzt einen bösen Nazi und dann schreibe ich darüber, die bösen Nazis sind böse Nazis. Dann hat, glaube ich, niemand etwas davon. Dann habe ich auch nichts gelernt. Meistens ist es dann doch irgendwie komplizierter. Meistens sind dann doch die Ideologien auch überraschend. Die Menschen, die man dort trifft, sehr viel komplexer, trauriger. Ich will damit nicht diese sehr, sehr, sehr gefährlichen Menschen irgendwie in Schutz nehmen oder ihnen diese auch für mich einfach lebensgefährlichen Situationen abmildern. Aber ich glaube, zu verstehen, dass es Menschen sind, die in extrem widersprüchlichen, kuriosen, kruden, albtraumhaften Welten sind, die dann meistens doch anders funktionieren, als man denkt. Ich glaube, das ist, was ich damit eigentlich sagen möchte.
Den ersten, ich nenne es mal, Ausflug in die Welt der Antifeministen schilderst du das Erlebnis bei der Bundesvereinigung der liberalen Männer, einer Abteilung der deutschen FDP, vielleicht zur Erklärung, die jetzt ideologisch nicht wahnsinnig weit weg ist von der Schweizer FDP, vielleicht sogar eher noch ein wenig gesellschaftsliberaler als die FDP hierzulande. Wir befinden uns also doch in einem bürgerlichen, gut bürgerlichen Milieu. Du beschreibst die Männer als gut verdienende Herren in Polohemden, die sich da ironischerweise auf dem Herrenberg in Jena in Mitteldeutschland getroffen haben. Was hast du bei der Bundesvereinigung der liberalen Männer erlebt?
Was ich gerade beschrieben habe, nicht? Es gibt also diese Vorstellung, dass Männlichkeit zerstört werden soll, dass wir verweichlichen, verweiblichen, verschwulen. Eine Vorstellung, die nicht neu ist im extrem rechten Denken und eben eine Möglichkeit, mit der extrem rechte Propaganda gemacht wird, auch im bürgerlichen Milieu. Und entsprechend, wenn ich jetzt sage, ich möchte dieser Vorstellung hinterherjagen, dann kann ich nicht nur in irgendwelche rechtsextremen Gruppierungen gehen. Ich wollte halt herausfinden, warum funktioniert das auch so gut bei bürgerlichen Menschen? Und da war ich dann in der Welt der sogenannten Maskulisten unterwegs. Sprich, Männer, die grundsätzlich glauben, der Feminismus würde sie unterjochen, würde sie benachteiligen, würde was ganz, ganz Schlimmes sein, irgendein Feindbild. Und Maskulismus ist wieder ein breites Spektrum. Ja, auch die Graduierungen des Wahnsinns sind ziemlich breit gefächert. Und wieder, ne, also nochmal, ich komme aus der Kunst, ich komme aus der Literatur. Die einzige Waffe, die ich habe, ist Empathie. Ich wollte nicht in eine Gruppierung gehen, die gleich von Anfang an so offensichtlich, keine Ahnung, einen Bezug zu Rechtsextremen hat oder sowas, sondern ich wollte verstehen, warum gibt es diesen seltsamen Rechtsstrahl? Und wenn ich dann sehe, es gibt eine Vorfeldorganisation der FDP auf Bundesebene, die liberalen Männer, die sich einsetzen, nicht nur wie die FDP grundsätzlich gegen eine Frauenquote, sondern jetzt auch für eine Männerquote und gegen die Bedrohung der Gender-Ideologie. Ja, holy fuck, dann muss ich auf den gottverdammten Herrenberg drauf und diese Leute kennenlernen. Wie schlimm kann es schon werden? Also wirklich versuchen zu begreifen, wie kann man denn zum Zentrum seiner politischen Überzeugungen jetzt das Narrativ machen, der Feminismus ist eine böse Verschwörung und alles, der Feminismus ist dafür da, um Männern und dem Land zu schaden.
Vielleicht hat sich kein anderer geeigneter Ort für die Tagungsklausur der Bundesvereinigung Liberale Männer e.V. gefunden. Oder vielleicht gefiel Ihnen einfach die Adresse, die Männerrechtler vom Herrenberg. Das klingt doch nach was. Es ist nicht nur wichtig, es ist ein echtes Tabuthema, sagt der Inhaber eines mittelständischen Betriebs für Garten- und Landschaftsbau. Wirklich. Ein schwieriges Thema jetzt, es geht um sexuelle Gewalt gegen Männer. Ich bin beeindruckt. Der Mittelständler hat schlichtweg recht. Männern kann ja schon das ganz grundsätzliche Eingeständnis, Opfer gewesen zu sein, schwerfallen. Ich mag mir nicht vorstellen, wie schwierig es für männliche Opfer sexueller Gewalt sein mag, sich Hilfe zu suchen, sich an den Freundeskreis, die Familie, die Polizei, oder gar an die Öffentlichkeit zu wenden. Sicher, durch die MeToo-Bewegung hat sich die Situation etwas verbessert, für Frauen wie für Männer, aber nicht ansatzweise genug. Der Mittelständler hat einen Artikel aus einer Regionalzeitung mitgebracht und lässt Kopien herumreichen. Karate-Profis machen Frauen stark, steht da zu lesen. Es ist ein Bericht über kostenlose Selbstverteidigungskurse für Frauen, die nach einer Serie von Vergewaltigungen im örtlichen Stadtwald vom Polizeisportverein angeboten wurden. Ich überfliege den Text, überfliege ihn nochmal, ich verstehe nicht. Der Mittelständler schaut jetzt noch etwas ernster, noch bedrückter in die Runde und bittet uns, das Foto im Artikel zu betrachten. Wir sehen dort eine junge Frau, die in der Simulation eines Angriffs dem attackierenden Mann zwischen die Beine tritt. Ich schaue auf das Foto. Die Bildbeschreibung des Mittelständlers ist korrekt. Zwischen die Beine, wiederholt der Mittelständler. Das ist sexuelle Misshandlung. Ich schaue auf das Foto, höre den Mann. Wovon spricht der Typ? Es wird hier ganz klar signalisiert, dass Frauen ihr Selbstwertgefühl steigern können, indem sie Männer sexuell misshandeln. Denn was hier als Selbstverteidigung dargestellt wird, bezahlt von Steuergeldern, wohlgemerkt, das ist Genitalverstümmelung. Das ist verboten nach der Genfer Konvention. Männer müssen diese Technik auch erlernen. Hättet ihr gewusst, dass man auch einer Frau zwischen die Beine treten kann? Ein ungläubiges Geraune geht durch den Raum. Wirklich? Tatsächlich? Zwischen die Beine? Aber ja doch. Der Mittelständler scheint sich mit Frauenprügeln auszukennen. So ein Tritt gegen die Klitoris würde Wunder wirken.
Antifeminismus ist nicht automatisch rechts, um Gottes Willen. Ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Ideologie. Antifeminismus hat keine politische Heimat, aber es legt eben eine politische Heimat nahe. Wenn ich wirklich glaube, dass alles, was schlecht ist in meinem Leben als Mann, daran liegt, dass mir die FeministInnen meine Privilegien stehlen, was nebenbei stimmt. Vor 30 Jahren hätte ich, Tobias Ginsburg, sehr viel weniger Konkurrenz auf dem Buchmarkt gehabt. Das wären sehr viel mehr Dudes gewesen, die Bücher geschrieben hätte, und sehr viel weniger Frauen und dann auch noch Bücher über Queerness und Feminismus, die sich auch noch verkaufen. Schrecklich. Ja? Aber wenn ich glaube, das ist jetzt das größte Problem, das ich habe, ne, dass ich plötzlich Privilegien teilen muss mit Frauen, dann habe ich sehr schnell noch mehr Feindbilder. Keine Ahnung, plötzlich gibt es eine LGBT-Bewegung. Plötzlich wollen queere Menschen auch irgendwie ein paar Privilegien haben, ein bisschen was vom Kuchen ab. Plötzlich gibt es sowas wie Diversity. Und nicht weiße Menschen machen auch noch den Mund auf. Plötzlich gibt es sehr viele Feindbilder. Und das ist so ein bisschen das, was ich dann halt auch nachzeichnen musste, was ich auch erst verstehen musste, wie halt Leute in diese Welten hineintauchen, was es auch für nachvollziehbare Vorstellungen sind, was es für pathologische, vollkommen irre Ideen sind, weswegen auch teilweise ganz bemitleidenswerte, traurige, verzweifelte Leute plötzlich in diese Welt des Maskulismus und des Antifeminismus abdriften. Um dann halt auch festzustellen, ah, meine Fresse, ich verstehe sogar auf eine perverse Art und Weise, warum dann halt plötzlich das Angebot der Rechten und der Reaktionären und teilweise auch der Rechtsradikalen ziemlich appetitlich wirkt.
Können wir das vielleicht noch mehr ausformulieren? Was für ein Nährboden muss denn vorhanden sein, damit solche antifeministische Hetze, solche Demagogie, die von bestimmten Gruppen ausgeht, überhaupt irgendwie aufgenommen wird und von doch erstaunlich breiten Teilen der Bevölkerung?
Das ist eine total schwierige Frage, weil die Grundlage ist ja gegeben. Es ist ja nicht so, dass es nur unter bestimmten Vorzeichen zu antifeministischen Überzeugungen im Mainstream kommt, sondern die sind doch da. Also in Deutschland gab es mal eine Umfrage vom Familienministerium vor 2 Jahren, glaube ich. Und was war das? Irgendwie 36% aller deutschen Männer sind für einen guten Teil dieser Überzeugungen zu haben. Sprich, keine Ahnung. Gender Studies sei eigentlich eine böse Ideologie und Familienpolitik sei nur noch Frauenpolitik und so weiter. Auch wenn wir so einfach in unsere Kultur gucken, nicht? Also sozusagen die Basis dafür da, diese Vorstellungen, dass Feminismus etwas ganz Fieses sei, etwas Gefährliches sei, Familien riskieren würde, dass es eine Homo-Lobby gäbe, eine Trans-Lobby, dass LGBT ein Problem darstellen würde. Das sind Sachen, die sind ja salonfähig, die sind ja mehrheitsfähig. Und das ist dann auch der Grund, warum so viele rechte Gruppierungen, faschistische Gruppierungen, rechtsextreme Gruppierungen damit agieren. Ja, es ist total schwierig, irgendwie sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, hey, ich hasse Schwarze und ich wünsche Juden den Tod. Damit kriege ich sehr schlecht Leute radikalisiert. Ich brauche was Niedrigschwelliges. Antifeminismus, Schwulenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Männlichkeitswahn, du musst wieder hart werden, ein richtiger Mann. Das ist mehrheitstauglich. Damit kriege ich halt auch irgendwelche Dudes, irgendwelche Leute, wie zum Beispiel meine komischen Maskulisten, irgendwelche verzweifelten Väter und alte Online-Trolle und pathologische Frauenschläger und verzweifelte Incels. Ne, breites Spektrum. Aber wenn dann jemand sagt, alles, was in deinem Leben schuld ist, das sind die Frauen, das ist der Feminismus und vielleicht auch die Queeren und vielleicht auch Diversity und eigentlich alles, was auch nur irgendwie nach links, nach sozialem Fortschritt riecht, das ist dein Feind. Dann habe ich Leute geangelt.
Kommen wir doch zurück zu deinen Undercover-Ausflügen, würde ich es mal nennen, in solche antifeministischen Gruppierungen. Du warst ja auch bei Pickup-Artists, also bei Männern, die versuchen mit Tricks und Strategien Frauen ins Bett zu kriegen, die dabei die Frauen immer als Objekt sehen, das irgendwie eben erobert werden muss und nie als Subjekt mit Bedürfnissen oder ein Mensch, den man auf Augenhöhe begegnet. Dann warst du in den USA bei der Alt-Right-Bewegung, zurück in Deutschland warst du in einer Burschenschaft, du warst mit rechten Rappern unterwegs, ganz am Schluss, zumindest im Buch, ich weiß nicht, ob es chronologisch so war, ganz am Schluss kommst du zu Ordo Juris, einem Think Tank, könnte man es fast nennen, in Polen. Wer genau ist Ordo Juris? Was machen die?
Nochmal, ich bin in sehr vielen verschiedenen rechtsextremen Milieus unterwegs. Ich war auch nicht nur in einer Burschenschaft. Ich fürchte, ich war insgesamt in 8 oder 9 und schreibe über 4. Also nein, das ist schlicht und ergreifend die Struktur der sogenannten neuen Rechten. Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe mir angeguckt, wie schaffen es diese Gruppierungen, sei es in Deutschland die neue Rechte. Mein Gott, in der Schweiz kennt ihr das doch auch sehr, sehr gut. Ich habe letztens erst Videos gesehen von der jungen Tat. Was ist das, ein gut durchblutete junge Schweizer Burschen im Kampf gegen Genderideologie? Warum gegen Genderideologie? Glaubst du wirklich euren kleinen Schweizer Burlis mit den kurzen Höschen ist Gender so wahnsinnig wichtig? Nein. Aber wenn sie sich auf die Straße stellen würden und schreiben würden, wir hassen Menschen mit einer nicht weißen Hautfarbe, das wäre problematisch zu sagen, Gender ist gefährlich, da denken sich viele Menschen, ja, das ist doch irgendwie seltsam. Was ist das überhaupt, Gender? Na gut, das wollte ich mir anschauen. Deswegen war ich in den USA, wo mit Trump und mit der Alt-Right hatte man das ganz immens. Ich war in unterschiedlichen Rechtsextremen und teilweise einfach schlicht und ergreifend auch in der Selbstdefinition faschistischen Bewegungen ganz unterschiedlicher Natur. Neonazi-Rapper war dann halt ein Beispiel, war dann aber auch in der Popkultur unterwegs, bin an Gangster-Rapper hinterhergejagt. Sehr viele verschiedene Sachen. Ordo Juris war dann halt ein Teil von einem transnationalen Netzwerk, das in ganz Europa wirkmächtig unterwegs ist und mit dieser selben Taktik gegen demokratische Länder, demokratische Strukturen, schwule Menschen und Frauen mobil macht. Die Gelder dazu kommen, wie viel in diesen rechtsextremen Kreisen, wo ich unterwegs war, keine Ahnung, sehr stark von kriminellen Oligarchen. Vieles wird auch unterstützt von milliardenschweren Rechtsextremen aus ganz Europa. Viel Geld kommt von evangelikalen Milliardären aus den USA. Das sind Strukturen, die auch in Deutschland, nebenbei auch in der Schweiz durchaus aktiv sind. Alles ziemlich fucking düster. All diese Themen, die wir hier ansprechen, ey, Faschos sind vieles, aber nicht originell. Auch die Art und Weise, dass man damit irgendwie Leute radikalisiert, nicht neu, wirklich nicht. Also keine Ahnung. Als Hitler 1933 die Macht ergriff, als erstes gegen NSDAP-Sportstudenten und brandschatzten und zerstörten das Institut für Sexualwissenschaften des queeren Pioniers Magnus Hirschfeld. Das ist ein einfaches Ziel. Es ist fucking niedrigschwellig. Na gut, und das Problem ist, warum wollte ich unbedingt nach Polen? Ich war recherchieren, dann gab es Corona, deswegen eigentlich wollte ich noch nach Russland, ich wollte nach Ungarn. Und es gibt ja so viele scheiß Länder, wo diese katastrophal gefährliche Ideologie Staatsräson geworden ist. Ich bin nach Polen gegangen, weil dort dieses Institut, bestehend aus sehr gut verdienenden, sehr mächtigen Juristen und Juristinnen, extrem erfolgreich ist. Ja, du hast ja das komplette Abtreibungsverbot, du hast dort die sogenannten LGBTQ-freien Zonen, zu denen sich 1/3 des Landes bekannt haben. Du hast die wiederholten Versuche, aus der Istanbul-Konvention auszusteigen, das Rechtssystem zu zerstören. Und hinter all diesen Initiativen und Kampagnen steckt Ordo Juris. Und ich habe vergessen, was deine Frage war.
Ja, ich wollte eigentlich wissen, wer ist Ordo Juris? Was machen die?
Nette Leute machen gute Dinge. Ich bin dafür. Nein, Klerikalfaschisten. Das sind, und das Interessante dabei halt, die Leute, die man dort trifft, das sind Menschen, die du genauso gut hier bei uns im schönen Westeuropa treffen kannst. Das sind keine religiösen Fanatiker und Fanatikerinnen, sondern das sind Leute, die ganz genau wissen, mit welchen Instrumenten sie agieren und wie sie Leute radikalisieren. Und das ist dann halt sozusagen der Vorteil von dem, was ich mache mit meinem seltsamen und arschgefährlichen Beruf, dass ich mich halt ausgebe als einer der Iren. Ich trat dort auf als rechtsextremer Netzwerker. Ich gründete meine eigene AfD-Männerrechtsgruppe und dann traf ich mich mit den Herrschaften und wir hatten antidemokratische Strategiegespräche.
Hast du denn im Nachgang von diesen Gruppen, von diesen Menschen, die du kennengelernt hast, auch irgendwie Rückmeldung, nenne ich es jetzt mal neutral, bekommen auf dein Einschleichen in diese Gruppierungen?
Fanpost?
Oder Hassmails?
Ja, die Reaktionen sind erwartbar. Also ich mache mir da nicht unbedingt Freunde. Aber egal, ich meine, man kann mich leicht finden. Das ist kein Zufall. Ich will niemandem den Spaß geben, mich jetzt irgendwie zu jagen oder wie heißt der Typ wirklich? Nee, ich heiße wirklich Tobias Ginsburg und ihr findet mich auch wirklich auf Instagram und Facebook und Twitter. Und wenn es ein soziales Medium gibt, dann habe ich da auch irgendwo mein Gesicht reingestellt. Und wer ein Problem hat, kann mir gerne schreiben. Und ich schreibe auch zurück. Und ich gebe mir, also wenn das jetzt nicht komplett justiziabel ist, was ich da bekomme, dann schreibe ich auch zurück und ich versuche freundlich zu sein. Und vor allem, das ist das Schwierigste, ich versuche unironisch zu bleiben. Und manchmal entwickeln sich daraus sogar Gespräche. Selten, sehr selten, aber es ist schon ein paar Mal vorgekommen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass es nicht reiche, Zitat, gegen rechts zu sein. Wir müssen alle auch verstehen, wie antidemokratische Bewegungen funktionieren. Warum?
Naja, die Frage ist, was wir halt wollen. Wenn es uns darum geht, dass wir auf Facebook total schöne, keinen Zentimeter den Antisemiten-Buttons posten, oder wenn es darum geht, dass wir uns total gut fühlen, dann reicht es, wenn wir diese Mantras aufsagen, aber damit ist halt nichts geschafft. Ja, also wenn du so Initiativen hast wie wir glitzern die Rechten weg, dann passiert halt auch nichts. Nein, das Problem ist halt, wir haben immer die Vorstellung, die Rechten, die Autokraten, die Antidemokraten, das seien die anderen. Ja, es gibt da irgendwie so eine fiktive Grenze. Hier sind wir, die Anständigen, die Demokraten, die Aufgeklärten, die Linken und Linksliberalen und das Bürgertum, die den richtigen Radiosender hören. Und dann gibt es die Grenze und da sind dann die Bösen, Sadisten, Trottel und subproletarische Vollidioten, über die man sich lustig machen kann. Das sind dann die Nazis. Die machen das, weil sie böse sind und voller Hass und Hetze. Okay, das kann man sagen und das ist auch sicherlich eine Taktik zur moralischen Selbsterhöhung. Es ist halt nur falsch und es ist halt Quatsch. Wir haben es hier nicht mit bösen und dummen Menschen zu tun, sondern mit Leuten, die einer Ideologie folgen, die in sich geschlossen ist. Narrative, die Sinn machen. Und vor allem Narrative, die nicht nur die anderen glauben, sondern Narrative, die mehrheitstauglich sind. Die wir in der Mitte unserer Gesellschaft finden. Das heißt, die Deutsche oder die Schweizer, die gesamte, ne, diese Narrative haben sich auch angeglichen. Wie Rechtspopulisten, Rechtsextreme und Neofaschisten argumentieren, hat sich immens angeglichen auf der ganzen Welt. Und auf der ganzen Welt funktionieren auch diese Narrative. Das heißt, was bedeutet es dann, ich bin gegen rechts? Natürlich, ich kann ja auch sagen, ich bin gegen Krieg und für Frieden. Das ist schön, aber was tust du dafür? Was es bringt nicht viel, wenn du dann auch nicht verstehst, wie funktioniert ein Krieg. Sind wir mal pragmatisch, reden wir über Putin. Die meisten Leute sind gegen Putin und finden den Krieg ganz dolle doof. Dass Putin seine Herrschaftsanspruch mit exakt derselben Logik fundiert, dass Putin erklärt, er stehe mit Russland gegen den degenerierten Westen, wo die Schwulenlobby die Familie kaputt macht und die Eltern werden nicht von Mama zu Papa zu Elternteil 1, 2 und 3 und es gibt eine große Verschwulung und ein Kulturmarxismus und so weiter und so fort. Nebenbei, das letzte Mal, dass er eine riesige Rede darüber gehalten hat, das war letzten Monat, das war dieselbe gottverdammte Rede, in der er große Teile der Ukraine annektiert hat. Deswegen, es ist schön und gut, wenn die Leute sagen, Putin finde ich nicht so gut. Aber was ist das wert, wenn sie dann danach genau den gleichen Scheiß wiederholen, den Putin auch mit sehr viel Geld nebenbei in die Welt setzt?
Was denkst du denn, welche Rolle oder welche Verantwortung haben, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Medien, obwohl das so mittlerweile ein doch stark besetzter Begriff ist, aber Medien aus der gesellschaftlichen Mitte im Zusammenhang mit einem erstarkten Antifeminismus?
Ich meine, ich sehe eine große Verantwortung zivilgesellschaftlich, politisch und bei der Presse. Und ich sehe, wie alle so ein bisschen versagen. Und nochmal, ich schreibe ja nicht über Antifeminismus das Phänomen. Da gibt es sehr viele bessere Autorinnen und Autoren. Ich beschreibe hier ein Instrument, das die extreme Rechte benutzt und schon immer benutzt hat. Und ich sehe, dass Leute darüber sprechen und es nicht begreifen, dass Leute sich halt eben auf solche Mantras, auf diese Mantras verweisen und sich dann selbst zufrieden zurücklehnen. In der Politik passiert das zu einem skurrilen Grad. Das passiert aber halt auch in der Presse, ne? Keine Ahnung, ich kenne auch Journalistinnen und Journalisten und die gendern total gut, aber schreiben dann halt im Endeffekt Sachen, die komplett diesen Narrativen entsprechen. Ja. Ich kenne Menschen, die sich sehr engagieren gegen Antisemitismus, aber de facto rassistische Vorstellungen darüber haben, was Juden eigentlich sind. Ja, ihr seid ja alle so klug. Das meine ich nicht. Also es reicht nicht, diese Mantras zu haben. Und mein Gott, Journalistinnen sind auch nur Menschen. Ja, ich glaube, es ist hier ein ganz grundsätzliches Desiderat zu verstehen, auf welchen Narrativen basierten Menschenfeindlichkeit? Wie funktioniert denn der Scheiß?
Dein Buch Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats war doch ein sehr erfolgreiches Buch auf verschiedenen Bestsellerlisten. Wie kann es für dich noch weitergehen? Dich erkennt man ja jetzt wohl in vielen Kontexten.
Ja, das freut mich sehr, wenn du so etwas sagst, aber im Endeffekt hatte ich einen Achtungserfolg mit einem politischen Sachbuch. Das bedeutet, so richtig super duper prominent bin ich noch nicht, noch schmeißen mir die Leute nicht Rosen und Steine an den Kopf, wenn ich über die Straße laufe. Die zweite Sache ist, leider Gottes ist diese Welt sehr groß und hat beileibe keinen Mangel an extremistischen, gefährlichen, autokratischen Bewegungen. Also die Frage, oh nein, was mache ich denn als nächstes? Bin ich jetzt viel zu berühmt, weil ich ein Sachbuch geschrieben habe? Das Problem habe ich nicht. Eher das Problem, um Gottes Willen, worum als in der Welt soll ich weitermachen? Es gibt so viel Auswahl.